Ein Sturm kommt auf. Der Kapitän schreit die Mannschaft an. Weiß jemand, wie man betet? Der zweite Mat meldet sich. Jawohl, ich kann beten, antwortet der Kapitän. Wunderbar, Sie bleiben hier und beten. Wir haben nämlich eine Schwimmweste zu wenig. Liebe Freunde, bitte leitet daraus nicht ab, dass das Gebet eine Überlebensversicherung für alle Situationen ist oder sogar magische Kräfte verleiht. Es geht beim Gebet nicht zuerst darum, dass ich etwas bewirken kann, sondern dass ich mit offenen und leeren Händen vor Gott stehe, bereit bin zu empfangen. Das geschieht zu Hause im Kämmerlein. Es geschieht aber zuerst und vor allem in der Gemeinschaft. Das Gebet ist ein Schatz der Gemeinschaft. Das gemeinsame Gebet hat von Gott her besondere Verheißungen. Wie und warum sollen wir Gott bitten? Jesus lehrt seine Jünger beten. Er gibt ihnen ein Gebet, das Vater unser, als gemeinsames Gebet. Und wir beten nicht mein Vater, sondern unser Vater. Das ganze Vater unser ist im Plural in der Mehrzahl formuliert. Und daher zuerst und vor allem ein gemeinsames Gebet. Ich werde heute mit euch über das Beten nachdenken und Impulse zur Fürbitte anschließen. Als Text dafür hören wir Lukas 11, 5 bis 13. Und er sprach zu ihnen, wer unter euch hat einen Freund und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, lieber Freund, leih mir 3 Brote. Denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und er drinnen würde antworten und sprechen, mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch, und der gibt ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Liebe Freunde, Jesus erzählt eine Geschichte. Ein Mann kommt zu Besuch bei seinem Freund. Er kommt zu einer ungewöhnlichen Zeit, nämlich mitten in der Nacht. Wenn es am Abend etwas kühler wird, ist es angenehmer zu reisen. Das hat der Freund ausgenutzt. Vor allem aber hat er Hunger. Was tun? Die Tagesration seines Gastgebers ist längst aufgebraucht. Man kaufte das Brot nicht beim Bäcker. Die Hausfrau bäckt es am frühen Morgen. Normalerweise wird so viel hergestellt, wie die Familie am Tag brauchen wird. So kommt es, dass der unerwartete Gast am Abend nicht mehr bewirtet werden kann. Aber nun ist er hungrig da und Gastfreundschaft wird im Orient hochgehalten. Zum Glück weiß man im Dorf Bescheid. Man kennt sich aus, nicht nur im eigenen Haus, sondern auch beim Nachbarn. Man weiß, dass beim Nachbarn etwas mehr gebacken wurde, als verbraucht wurde. So kann man hinübergehen und 3 Fladen eine Tagesration Brot leihen. Aber es gibt ein Problem. Die Tages-, besser die Nachtzeit. Es ist schon Mitternacht. Und da kann man davon ausgehen, dass beim Nachbarn schon alle schlafen. Das ist so ein Einraum-Wohnhaus in Palästina, Religionsunterricht, Lehrplan Klasse 1. Ein großer Raum, in dem die Eltern, die Kinder auf dem Boden liegen, da kommen dann die Matratzen hin. Auf der anderen Seite ist das Vieh, alle fröhlich zusammen. Damals gab es auch keine Rollläden, die heruntergelassen wurden. Die Tür ist durch einen Balken verschlossen der durch eiserne Ringe an Tür und Pfosten geschoben wird. Das heißt, zuerst muss geklopft werden. So lange, bis der Nachbar aufwacht. Was dann kommt, kann schon geahnt werden. Daher kostet es viel Überwindung, zum Nachbarn zu gehen. Der Anlass muss schon sehr wichtig sein. Wie geht es weiter? Nach dem Klopfen ruft der Nachbar von drinnen im Halbschlaf und ziemlich genervt: Was gibt es denn? 3 Brote? Muss das denn unbedingt jetzt sein? Reicht das nicht auch noch morgen? Lass mich in Ruhe. Die Tür ist schon abgeschlossen und meine Kinder und ich sind längst im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Der andere bittet nochmals. So geht es eine Weile hin und her. Am Ende wird der im Haus drinnen weich. Ob er es tut, weil der Nachbar sein Freund ist oder weil er einfach wieder seine Ruhe haben will, weiß er selbst nicht so genau. Aber was die nächtliche Aktion auslösen wird, das weiß er ziemlich genau. Zuerst muss er den Balken beiseite schieben und die Tür öffnen. Das geht nicht ohne einen gewissen Lärm. Davon wacht das Vieh auf, das im gleichen Raum schläft. Die Schafe fängen an zu blöken und die Kühe zu muhen. Die Kinder werden wach und fangen an zu schreien. Um zum Brotkasten zu kommen, muss er über Frau und Kinder steigen, die eben wach geworden herumliegen. Und das alles für diesen Nachbarn mit seinem überflüssigen Gast. Der bekommt schließlich seine 3 Brotfladen. Man wünscht sich eine gute Nacht und das war's dann. Der Gastgeber geht mit seinen 3 Brotfladen davon. Er hat es geschafft. Er hat bekommen, was er wollte. Für ihn hat es sich gelohnt. Er hat sein Ziel erreicht. Liebe Freunde, Jesus erzählt diese Geschichte direkt nach dem Vaterunser. Er lehrt seine Jünger, wie sie beten sollen. Diese Geschichte ist daher so etwas wie eine Gebrauchsanweisung für das Vaterunser. Und worum es geht, wird mit dem nächsten Vers klar. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer das sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Wie? Das heißt ja, so wie der Freund, der unerwartet einen Gast bekommt, zu seinem Nachbarn geht, so sollen wir zu Gott kommen. Unverschämt und beharrlich. Nicht, weil Gott brummig ist und schläft, nicht, weil Gott ungern aufmacht. Nein, weil wir davon ausgehen können, dass Gott aufmacht. Lass die nicht in Ruhe, sagt Jesus. Wer zu Gott kommt, findet immer eine offene Tür und ein offenes Ohr. Wenn ihr schon euren Nachbarn herumkriegt, der eigentlich gar nicht will, um wie viel mehr findet ihr ein offenes Ohr und ein offenes Herz bei Gott, der nur Gutes für euch im Sinn hat. Daher, lasst nicht locker bei Gott, klopft so lange, bis sich eine Tür für euch auftut. Beten ist etwas für Ausdauernde. Ich bin fast versucht zu sagen, Beten ist Ausdauersport. Da gibt es auch ein Missverständnis. Manche stellen sich Beten als etwas Magisches vor. Man muss Gott nur lange genug beschwören, dann klappt es. Man muss nur die richtige Zauberformel kennen, dann klappt es. Man bekommt, was man will. Gott wird dabei zu einer Art Automat. Wenn man die richtige Münze einwirft, dann funktioniert er. Nein, Gott ist keine Maschine. Gott ist ein Gegenüber. Es geht um eine Beziehung. Es ist eher wie bei Kindern, die ihre Eltern bestürmen. Wer kennt das nicht? Da hat sich ein Kind etwas in den Kopf gesetzt und lässt nicht locker. Ob das ein paar Süßigkeiten sind, ob es eine Fernsehsendung am Abend sehen will oder ob das Kind unbedingt ein eigenes Handy braucht. Da wird ein richtiger Zirkus veranstaltet. Entweder die Eltern haben gute Nerven, oder sie geben irgendwann nach, um Ruhe zu haben. Das Beispiel mit den Kindern ist auch deshalb gut, weil es zeigt, das Ganze ist Teil einer lebendigen Beziehung. Wenn Kinder betteln, steht am Ende nicht immer das, was sie wollen. Wenn ich meinen Kindern einen Wunsch verweigere, dann nicht deshalb, weil ich sie nicht mag. Ganz im Gegenteil. Gerade weil ich sie mag und nicht und nur ihr Bestes will, muss ich ihnen manche Wünsche ausschlagen. Das verstehen sie nicht immer. Leider. Manchmal sorgt es für Ärger. Eine gute Beziehung hält das aus. Aber hoffentlich werden die Kinder irgendwann verstehen, dass es nicht gut für sie wäre, wenn sie alles bekommen würden, was sie wollen. Jesus rückt mit diesem Gleichnis schiefe Vorstellungen von Gott zurecht. Gott ist nicht unerreichbar fern. Gott ist unser Vater. Zu ihm können wir kommen, mit allem, was wir auf dem Herzen haben, auch mit unseren schrägen Wünschen. Zurückhaltung ist bei Gott nicht angebracht. Wie dem engsten Freund können wir uns ihm anvertrauen, ihm unsere Hilflosigkeit eingestehen. Was wird durch das Gebet anders? Darüber möchte ich in einem zweiten Teil nachdenken. Habt ihr schon einmal darüber nachgedacht? Was wird durch das Gebet anders? Es ist ein spannendes Thema. Der Philosoph Immanuel Kant meint dazu, das Gebet kann keinen objektiven Erfolg, sondern nur eine subjektive Rückwirkung haben, nämlich Beruhigung und Aufrichtung des Gemüts. Anders formuliert, das Gebet bewirkt etwas, aber nicht bei Gott. Das meint keinen objektiven Erfolg. Und damit ist sich Kant mit vielen Philosophen und leider auch Theologen einig. So darf man sich nach Kant Gott nicht vorstellen. Ein Gott, der sich ändert, auf den Menschen Einfluss ausüben könnten. Das hieße doch Gott viel zu menschlich zu denken. Deshalb kann für Kant das Gebet allenfalls eine subjektive Rückwirkung haben. Also etwas beim Beter bewirken, nämlich Beruhigung und Aufrichtung des Gemüts. Etwas salopper formuliert, nach dem Beten geht es einem besser. An anderer Stelle sieht Kant beim Gebet eine pädagogische Wirkung. Man muss sich ja überlegen, was man für andere will. Und das sollte ja möglichst etwas Gutes sein. Und so lernt man zu fragen und darüber nachzudenken, was für andere gut ist. Was ist davon zu halten? Es ist halb richtig. Halb richtig deshalb, weil sich durch das Gebet in der Tat auch beim Beter, bei der Beterin etwas ändert. Darauf kommen wir noch zurück. Es ist aber nur halb richtig, weil sich nicht nur beim Beter etwas ändert, sondern auch bei Gott. Ja, auch bei Gott. Unser Bitten, unser Suchen, unser Anklopfen hat Auswirkungen auf Gott. Wer Jesus hier ernst nimmt, kann sich Gott gar nicht anders vorstellen. Das Gebet ändert etwas bei Gott. Es kann dazu führen, dass Gott etwas bereut. Mose hat das erlebt. Weil das Gebet Teil einer persönlichen Beziehung ist, lässt es beide Seiten nicht unverändert, auch Gott nicht. Sonst hätte es ja auch keinen Sinn, wenn Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Und dann diese Verheißung, wer da bittet, der empfängt, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird aufgetan. Daran kann ich mich halten, wenn ich zu Gott komme. Das ist der Ausweis, den wir vorzeigen können, wenn wir bei Gott anklopfen. Und nun das andere. Ja, es geschieht auch etwas bei mir. Philipp Yancey schreibt dazu, Gott sieht meine Beharrlichkeit als Zeichen einer echten Sehnsucht nach Veränderung. Wenn ich wirklich etwas haben möchte, kämpfe ich, lasse ich nicht locker. Bei Kindern ist Beharrlichkeit normalerweise ein Zeichen dafür, dass sie etwas sehr ernst meinen und dass es ihnen wichtig ist. Aber es geht weiter. Nochmals, Jensi. Der eigentliche Nutzen des beharrlichen Gebets ist nicht so sehr, dass wir das kriegen, was wir wollen, als dass wir die Menschen werden, die Gott haben will. Ja, in der Tat. Es muss sich bei mir etwas ändern. Wenn ich daran denke, worum ich Gott bitte, dann ist es manchmal dringend nötig, dass sich mein Denken ändert. Wenn ich bete, fallen mir zuerst Dinge ein, die ich gerne hätte, die ich brauche. Das erlebe ich auch bei anderen. Ich habe früher in der Grundschule unterrichtet und wenn man so Erstklässler nach Gebetsanliegen fragt, dann kommt das alles aus der kleinen Lebenswelt. Die Krankheiten von Oma, Bruder und Katze, das nächste Fußballspiel, die nächste Klassenarbeit und vielleicht noch die Menschen an den Orten, die gerade in den Medien sind, so Ukraine oder Pakistan. Und wahrscheinlich sieht es bei vielen unter uns auch nicht so völlig anders aus. Und wenn es um Gemeinde geht, dann ist es in der Regel auch die eigene Gemeinde. Es wäre aber zu wenig, wenn Gott nur dazu bewegt würde, unsere Wünsche zu erfüllen. Auch mit mir muss etwas geschehen. Ich brauche einen anderen Blick. Einen Blick, der über meine kleine Welt und meine selbstbezogenen Wünsche hinausreicht. Was ich brauche, ist Gottes Blick für diese Welt, für die Menschen, die er lieb hat. Damit kommen wir von der Bitte zur Fürbitte. Alle, die im Konfirmandenunterricht waren, haben hoffentlich gelernt, was Martin Luther über das Gebet schreibt. Kennt ihr's? Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. Und wer es im Konfirmandenunterricht nicht gelernt hat, heute ist Gelegenheit dazu. Ausgang wird kontrolliert. Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. Am Anfang steht die Bitte. Das Gebet ist aber weit mehr als nur Bitte. Heute konzentrieren wir uns auf die Fürbitte. Zum Thema Anbetung kann ich euch auf Beiträge von mir auf der Plattform Glauben Denken verweisen. Glauben Denken. Die sind ganz neu eingestellt. Zwei Teile sind schon drauf, der dritte Teil kommt morgen. Nun aber zur Fürbitte. Das ist ein enormer Schritt. Der Blick weg von mir und meiner kleinen Welt hin zu Gott und seinem Reich. Eine wichtige Hilfe für diesen Richtungswechsel im Gebet ist das Vaterunser. Im Mittelpunkt steht dort Gott und das Kommen seines Reiches. Die ersten drei Bitten sind die Du-Bitten. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Erst danach beten wir für uns, erst danach kommen die Wir-Bitten. Wir bitten um das tägliche Brot, um Vergebung der Schuld, um Bewahrung in der Versuchung. Auch hier, die Richtungsangabe ist klar, weg von mir und meiner kleinen Welt, hin zu Gottes Anliegen, zu Gottes Reich, zu den Menschen, die ihm am Herzen liegen und für die er gekommen ist. Das ist gar nicht leicht. Ich merke selbst immer wieder, dass ich mir damit schwer tue. Der Hang an mich selbst zu denken ist doch zu groß. Es geht um Fürbitte. Es geht darum, die Welt und ihre Menschen vor Gott zu bringen. Eine Hilfe dazu ist eine alte Tradition, das sogenannte allgemeine Kirchengebet im traditionellen Gottesdienst. Es ist geprägt durch drei Gruppen von Anliegen. Die möchte ich euch heute als Anregung mitgeben. Versteht das nicht als Vorschrift oder Gängelung, sondern als eine Hilfe, die Weite der Fürbitte und die auch Anliegen im Blick zu behalten. So eine Art Geländer für die Fürbitte. Die erste Gruppe, der Dienst der Kirche Jesu Christi in dieser Welt. Dazu sehen wir auch eine Folie. Für die Verkündigung des Evangeliums, für den Dienst der eigenen Gemeinde und anderer Gemeinde, für ein glaubwürdiges Zeugnis, für Mission im eigenen Land und weltweit bis hin zu verfolgten Christen. Alles das Gemeinde Jesu und ihr Dienst in dieser Welt. Zweite Gruppe. Bitten für die Welt und alle, die Verantwortung tragen. Das ist mehr als die Bitte und macht, dass die Politiker keinen Unsinn machen. Es geht um alle, die Verantwortung tragen in Politik und Wirtschaft, in den Medien, im Rechtswesen, im Gesundheits- und Bildungswesen, am eigenen Ort, im eigenen Land, weltweit. Verantwortung tragen, dazu gehört auch Familie und Nachbarschaft. Wer Kinder auf ihrem Weg begleitet, trägt eine große Verantwortung und braucht Fürbitte. Zweite Gruppe, die Welt und alle, die Verantwortung tragen. Die dritte Gruppe sind schließlich Bitten für Notleidende aller Art. Auch das sind nicht nur hungernde Kinder in Afrika, sondern umfassend alle, die Not leiden und Hilfe brauchen. Hungernde und Verfolgte. Menschen, die unter Arbeitslosigkeit ebenso wie unter Einsamkeit oder Sinnlosigkeit leiden. Menschen, die Gewalt und Missbrauch erleiden. Aber auch Menschen, denen Krankheiten zu schaffen machen. Scheiternde Beziehungen, Notleidende aller Art. Drei Bereiche. Nehmt das mit in euer persönliches Gebet, in die Hauskreise, überall dort, wo ihr betet. Im Gebet bringen wir diese Welt vor Gott. Aber es geschieht etwas mit mir. Meine Haltung ändert sich. Ich sehe in Politikern nicht zuerst machthungrige und profitsüchtige Karrieremenschen, sondern Menschen, die Gebet nötig haben. Ich begegne unserem Staat nicht zuerst mit Misstrauen und jammere laut bei jeder Corona-Einschränkung, sondern bin dankbar für alle, die sich um unser Gemeinwesen mühen und bringe sie vor Gott. Das Gebet verändert auch meine Haltung. Daher nochmals zugespitzt. zur Fürbitte wie zur Bitte. Der eigentliche Nutzen des beharrlichen Gebets ist nicht so sehr, dass wir das kriegen, was wir wollen, sondern dass wir die Menschen werden, die Gott haben will. Philippiense, ich suche die Gabe, finde stattdessen den Geber und bekomme schließlich als Zugabe noch die Gabe, die ich gar nicht mehr gesucht habe. Nochmals, ich suche die Gabe, finde stattdessen den Geber und bekomme schließlich als Zugabe noch die Gabe, die ich gar nicht mehr gesucht habe. Ja, so ist es. Unser Bitten, Suchen und Anklopfen hat Auswirkungen auf Gott, aber es hat auch bleibende Auswirkungen auf die Bittenden, Suchenden und Anklopfenden. Und derjenige, der uns verändert, zu anderen Menschen macht, das ist der Heilige Geist. Daher sagt Jesus, wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Anders formuliert, wir bekommen nicht immer das, was wir bitten, aber immer das, was wir brauchen. Und das, was wir vor allem anderen brauchen, ist Gottes Heiliger Geist. Der Heilige Geist verändert mich. Er lehrt mich, die Welt mit Gottes Augen zu sehen. Er bringt mich Gott näher. Er macht aus mir den Menschen, den Gott haben will. Er macht aus uns Menschen, die in ihren Gebeten nicht nur an sich selbst denken. Und das ist gut so. Deshalb Gebet, deshalb Fürbitte, deshalb Heiliger Geist.